Ja, ich habe heute einen Text oder eine Predigt mitgebracht, die mich schon seit Wochen beschäftigt. Und zwar seit dem Zeitpunkt, vielleicht erinnert der eine oder andere sich von euch noch daran, dass wir einen Gebetsabend hatten mit Björn Lüttke. Erinnert ihr euch noch dran? Ja? Das war ein echt starker Abend. Und Björn und seine Frau waren hier, zur Erklärung, Björn Lüttke ist einer unserer Missionare. Und die haben einen wirklich sehr gesegneten Dienst in, ja eigentlich mittlerweile in der ganzen Welt, angefangen hat es in Marseille. Aber mittlerweile haben sie eigentlich einen Dienst rund um die ganze Welt. Ich glaube, der reist ständig hin und her, ja, von, was weiß ich, was war das letzte, war, Bosnien, ja genau, oder Afrika, überall reist er rum. Und er hat uns berichtet von all den Dingen, die er in seinem Dienst erlebt hat. All die Dinge, die Gott getan hat. Aufgrund dessen, dass er seinen Dienst angenommen hat und sie als ja, Ehepaar, als Familie sich in den Dienst haben stellen lassen. Und mich hat das unheimlich angesprochen. Und er hat dann diese Frage gestellt, was wünscht ihr euch eigentlich so für das Jahr 2022? Ich weiß nicht, ob du noch weißt, was du dir gewünscht hast. Ich weiß es noch. Ich habe mir nämlich gewünscht, dass die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben und im Leben unserer Gemeinde sichtbar wird. Das kam so, als er diese Frage gestellt hat, so richtig sofort in mein Herz hinein. Das ist das, wonach ich mich sehne. Dass Gott sich verherrlichen kann in mir, aber auch in jedem Einzelnen von uns als Gemeinde. Und als ich das so ausgesprochen habe, er hat sich jetzt gefragt, wo sollten das dann ja auch sagen, da kam eine Bibelstelle in mein Gedanken, in mein Herz, die mich bis heute immer wieder beschäftigt und darum wird es heute gehen. Die Bibelstelle können wir lesen in 1. Korinther 4, Vers 20. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, denn das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern in Kraft. Ein kurzer Satz, eine kurze Aussage, aber eine mächtige Aussage. Das Reich Gottes besteht nicht aus Worten, sondern in Kraft. Und Paulus schreibt das hier den Geschwistern in der Gemeinde in Korinth, weil ja es da so Streitigkeiten gab. Einige haben gesagt, naja, dieser Paulus, so richtig tolle Predigten hat er nicht gehalten, so richtig schlaue Sachen sind nicht gekommen. Und Paulus sagt, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, um besonders tolle Worte zu finden, sondern es geht darum, dass Gott sein Reich baut in Kraft. Und ich habe mir dann für mich persönlich und für uns als Gemeinde die Frage gestellt, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Wie sieht das bei mir aus? Sind es nur Worte? Oder ist es auch Kraft? Das Wort, das hier in dieser Stelle mit Kraft übersetzt wird, ist das Wort Dynamis. Und Dynamis bezeichnet in den meisten Fällen, bezieht es sich auf die Kraft Gottes. Bezeichnet seine Vollmacht, seine übernatürliche Kraft und Fähigkeit, durch die er handelt. Und es gibt ein Wort, das dem sehr ähnlich ist, das kennen wir auch, das ist das Wort Dynamit. Und ich glaube, das kennen wir alle, ja? Dynamit. Ich hoffe, keiner hat von uns schon mal was damit zu tun gehabt, weil das kann ganz schön zerstörerisch sein, ja? Dynamit, wenn das explodiert, dann bleibt kein Stein auf dem anderen. Aber so ähnlich ist das mit der Kraft Gottes. Da, wo die Kraft Gottes in einem Menschen wirkt, verändern sich Dinge. Da werden Dinge völlig anders. Aber genau das ist das, was Gott tun möchte in dem Leben von jedem Einzelnen von uns. Diese Dynamis ist eine Ureigenschaft Gottes. In 1. Mose 17, Vers 1, da stellt sich Gott dem Abraham so vor, ich bin der allmächtige Gott, wandle von mir und sei fromm. Er selbst sagt, ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei fromm. In 1. Chroniker 29, Vers 12 lesen wir, Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jemanden groß und stark zu machen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir von ganz, ganz vielen Berichten, die zeigen, dass unser Gott wirklich Vollmacht hat, allmächtig ist, dass er Kraft besitzt, alles zu tun, was er will. Nichts ist ihm zu groß und nichts ist ihm zu klein. Was er tun will, kann er tun und niemand kann ihn daran hindern. In dieser Kraft schuf Gott Himmel und Erde. Lesen wir in Jeremia 23, Vers 17. Ach Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Und es ist kein Ding vor dir unmöglich. Oder denken wir nur an die Plagen, die Gott über Ägypten hat kommen lassen. Ja, der Pharao wollte das Volk nicht ziehen lassen. Aber konnte er sich wehren? Nein. Letztendlich hat Gott genau das erreicht, was er wollte. Oder denken wir an die Teilung des Meeres, wo Israel trocken hindurchging und das ganze ägyptische Meer, der ägyptische Heer, das hinterher kam, drin umkam. Gott zeigt sich durch übernatürliche Kraft. Und durch die ganze Menschheitsgeschichte sehen wir das, dass Gott mit seiner allmächtigen Kraft wirkt und sich bestätigt, auch sich Menschen zeigt. Und diese gleiche Kraft wirkte auch in Jesus. In Lukas 5, Vers 17 steht, und es begab sich eines Tages, da er lehrte, dass auch Pharisäer und Lehrer des Gesetzes da saßen, die gekommen waren aus allen Dörfern in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilte. Auch Jesus lehrte und lebte in dieser Kraft Gottes. Und hier sehen wir, dass diese Kraft Auswirkungen hatte. Es ging nicht nur um Worte, sondern hier ging es, dass etwas passierte, nämlich es geschahen Heilungen. Menschen, die krank waren, wurden gesund. Und eine für mich ganz besonders immer wichtige Stelle oder Begebenheit, die ihr sicherlich auch alle kennt, ist die Begebenheit der blutflüssigen Frau. Kennt ihr sicherlich, oder? Eine Frau, die 12 Jahre lang krank war, sie hatte den Blutfluss, steht da, die ihr ganzes Geld an die Ärzte gegeben hatte, damit sie wieder gesund war und niemand konnte ihr helfen, hörte von Jesus, kam in seine Mitte, berührte nur seine Kleider und wurde gesund. Und was steht da? Jesus sagt, stopp, halt. Mich hat jemand berührt. Er merkte das. Denn von mir ist Kraft ausgegangen, lesen wir. Jesus hatte diese Kraft Gottes. Und durch diese Kraft bestätigte er das, was er sagte. Und das ließ ihn anders lehren als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wenn Jesus lehrte, lehrte er anders als die Schriftgelehrten. Denn er zeigte mit seinen Worten und durch die Kraft Gottes, die in ihm wohnte und durch die er wirkte, dass Gott Menschen wirklich liebt. Und er ist das beste Beispiel dafür, dass Worte und Kraft zusammengehören. In Matthäus 7, Vers 28 lesen wir das einmal. Und es geschah, als Jesus seine Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und ich glaube, genau da können wir ganz viel von Jesus lernen. Ihr könnt ganz viel davon lernen, wie Jesus lehrte, wie er Menschen begegnete und mit welcher Kraft er das auch bestätigte, was er sagte. Und ich glaube, dass das etwas ist, was auch wir heute brauchen, immer wieder. Und ich muss gestehen, diese Predigt ist zuallererst auch eine Predigt an mich selbst. Weil ich sehne mich danach, dass das auch in meinem Leben geschieht. Und ich weiß, dass das möglich ist. Weil diese Kraft hat nicht mit Jesus und nicht mit den Aposteln aufgehört. Die Bibel sagt, dass sie auch heute noch genauso wirksam ist in jedem seiner Kinder. Bei Jesus konnten die Menschen die liebende Kraft Gottes ganz praktisch erleben. Und das machte Jesus besonders. Und darum glaubten viele an ihn, weil bei ihm Predigt und Tat und Kraft zusammengehörte. Und was machte jetzt so Jesus so besonders anziehend für Menschen? Drei Dinge sind mir ganz persönlich aufgefallen, die ich gerne mit euch teilen möchte heute Morgen. Das erste ist, im Gegensatz zu den Schriftgelehrten nahm Jesus jeden Menschen so, wie er war. Er begegnete ihn ohne Vorurteile. Ihn interessierte nicht, welchen gesellschaftlichen Stand jemand hatte, welches Geschlecht, welches Alter und was wir noch alles aufführen können. Er war bereit, mit Zöllnern zu reden. Menschen, die verachtet wurden, weil sie ja mit den Römern zusammenarbeiteten. Er war bereit, sich zu Aussätzigen zu setzen, wo andere einen Riesenbogen drum machten. Er war bereit, mit Blinden und Besessenen Gemeinschaft zu haben. Jesus begegnete jedem mit voller Liebe und Annahme. Und da kommt die erste Frage an mich und an dich. Wie sieht das bei uns aus? Was spüren Menschen, wenn wir ihnen begegnen? Fühlen sie sich angenommen? Bei uns Menschen ist das ja meistens so, wir haben mit denen keine Probleme, mit denen wir auf der gleichen Wellenlänge sind. Ne? Kennen wir, glaube ich, alle. Wenn Menschen so ähnlich sind wie wir, dann hat man schnell Kontakt, ja, das ist Sympathie, aber es gibt eben auch Menschen, die nicht so sind. Sind wir bereit, als Gemeinde auch solche Menschen anzunehmen, so wie sie sind? Sind wir frei von Vorurteilen? Ich habe festgestellt, ich bin nicht wirklich frei von Vorurteilen. Es gibt immer Dinge, wo ich merke, boah, ist doch, irgendwo gibt's das. Und ich weiß noch, es ist schon viele Jahre her, aber als ich mit Freunden eine Teestube hier in Hagen gehabt habe. Und ich muss euch erzählen, ich komme ja aus einem recht behüteten Elternhaus. Und so das erste Mal so in diese Teestube Leute kamen, ja, die obdachlos waren, Kleidung dreckig, nicht gerade das beste Parfüm auf, manchmal auch nicht nüchtern, fiel mir das zuerst relativ schwer. Ich weiß nicht, ob sie es gemerkt haben, aber so erstmal geht man so ein Stück vielleicht zurück, denkt, was ist das? Aber Stück für Stück durfte ich lernen, dass Gott nicht möchte oder dass Gott von uns eigentlich möchte, dass wir die genauso annehmen wie jemanden, der ja uns sehr ähnlich ist. Nehmen wir Menschen so, wie sie sind. Spüren sie, wenn wir ihnen begegnen und wenn wir ihnen vielleicht das Evangelium erzählen, dass wir sie wirklich annehmen? Ich glaube, das können wir lernen. Von Gott. Können wir lernen von Jesus. Und ich weiß auch aus unserer Gemeinde hier, dass wir da nicht immer alles richtig gemacht haben. Auch hier sind Menschen in die Gemeinde gekommen. Manche, da fiel es uns leicht, sie aufzunehmen, anzunehmen. Bei dem einen oder anderen vielleicht nicht. Und vielleicht hat der eine oder andere das auch gemerkt und ist nicht geblieben. Ich möchte euch jetzt gar kein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte euch ermutigen, etwas zu verändern. Denn ich glaube, wenn Gott uns etwas sagt, dann geht es nicht darum, dass er uns in der Vergangenheit sagt, oh, guck mal, das hast du alles falsch gemacht. Und jetzt setz dich mal hin und mach nichts mehr. Sondern, dass er sagt, lerne daraus. Lernet von mir. Das sagt Jesus einmal. Er sagt einmal, lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich glaube, dass diese Aussage, lernet von mir, auch für uns heute gilt. Wir dürfen von ihm lernen. Wir dürfen lernen, dass Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Unsere Vorurteile erstmal zu begreifen, das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Erstmal muss ich akzeptieren, dass sie überhaupt da sind. Und dann daran zu arbeiten, mit Gottes Hilfe, dass wir Menschen wirklich Annahme schenken. Das war etwas, was Jesus komplett unterschied von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Gott möchte, dass alle Menschen seine große Liebe erleben, egal wer sie sind. Und er möchte dich und mich genau dazu gebrauchen. Doch wir müssen eben auch eins wissen. Wenn Gott dich gebrauchen will, um sein Reich zu bauen, dann müssen wir wissen, dass wir dann auch mit Menschen konfrontiert werden, die uns herausfordern werden. Die uns an unsere eigenen Grenzen bringen und denen wir trotzdem Gottes Liebe und Annahme entgegenbringen sollten. Ich erinnere mich noch an eine Begebenheit, da haben wir einen Gottesdienst gehabt, auch für in der Teestube, und da kam jemand, auch, ich sag mal, nicht so ganz nüchtern. Und der hatte einen Hund mit. Und wir hatten allerdings auch in diesem Gottesdienst, Kinder dabei. Und da hatten wir als Leitungsteam etwas Bedenken. Das war nämlich ein Pitbull. Die sind nicht so ganz, können nicht so ganz ohne sein manchmal. Und der bestand darauf, diesen Hund mit in den Gottesdienst zu nehmen. Und ich dachte, was machst du denn jetzt, ja? Kannst du das der Gemeinde anbieten? Kannst du denen das zutrauen? Und dann habe ich gedacht, vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Und dann bin ich zu diesem Mann hin und habe gesagt, pass mal auf, was hältst du davon? Du nimmst Platz hier bei uns im Gottesdienst, hörst dir den Gottesdienst an und ich gehe in der Zeit mit deinem Hund spazieren. Das hat geklappt. Ja, er ist im Gottesdienst geblieben. Die Kinder mussten keine Angst vor dem Hund haben. Und ich war mit dem Hund spazieren. Ich muss gestehen, dass am Anfang mir das auch nicht so ganz... ich kannte den ja nicht, ne? Aber es hat funktioniert. Gott sei Dank. Ich habe noch alle Beine, noch Arme, es ist noch alles dran. Es ist nichts passiert. Nehmen wir Menschen so, wie sie sind? Auch mit den Dingen, die uns vielleicht nicht gefallen. Die uns unbequem sind. Und lassen wir uns herausfordern. Denn eins müssen wir wissen, in der Regel kommen nicht unbedingt immer die edlen Leute. Sagt schon die Bibel, ja? Was sagt Jesus? Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Es sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande macht. Und was schwach ist vor dieser Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden macht, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, damit er das zunichte macht, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühmt. Wenn wir uns aufmachen, das Reich Gottes zu bauen, auch hier in dieser Stadt Hagen, dann müssen wir wissen, dass wir mit Menschen zu tun haben, die uns herausfordern werden. Und wichtig ist, dass wir dazu Ja sagen und bereit sind, ihnen wirklich mit Liebe und Annahme zu begegnen, so wie Jesus. Das Zweite, was ich glaube, was wir von Jesus lernen können, und das gehört eng mit dem Ersten zusammen, ist, Jesus nahm nicht nur jeden an, so wie er war auch voller Barmherzigkeit für sie. Barmherzigkeit war, glaube ich, ein Wort, das die Schriftgelehrten nicht wirklich kannten. Die Schriftgelehrten verurteilten Menschen sehr schnell. Wenn sie irgendetwas taten, was sie als falsch ansahen, dann waren sie sehr schnell mit ihrem Urteil. Denken wir nur an die Ehebrecherin, die sie zu Jesus brachten, um ja ihm zu sagen, was machen wir denn jetzt mit ihr? Ne? Sie wollten sie steinigen. Und was hat Jesus gemacht? Er war barmherzig. Er hat sie nicht gesteinigt. Er hat den Pharisäern gezeigt, dass sie selber auch nicht ohne Schuld sind und hat sie dann entlassen mit den Worten, sündige nicht mehr. Voller Barmherzigkeit. Oder denken wir an die Zöllner, mit denen er am Tisch saß. Und wie haben die Schriftgelehrten reagiert? Sie haben ihn angegriffen. Wie kann er mit denen essen? Es hat Jesus nicht gestört. Ihnen ging es um den Menschen, ihm Barmherzigkeit zu zeigen. Jesus hat niemanden verachtet. Er sah tiefer in die Menschen hinein. Er wusste, was in ihnen vorging, was sie erlebt hatten. Und er hatte Mitleid mit ihnen. In Matthäus 14, Vers 14 lesen wir, und als er ausstieg aus dem Boot, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Er wurde innerlich bewegt. Ein anderer Begriff für, er hatte Mitleid mit ihnen. Er sah ihre Not, ihre Probleme und ging darauf ein. Und in Hebräer 4, Vers 15 lesen wir, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern der in allen in gleicher Weise versucht worden ist, wie wir, doch ohne Sünde. Und als Jesus bei dem Zöllner Matthäus zu Hause war und die Pharisäer ihn angriffen, da antwortete er ihnen, begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber, als wenn jemand Opfer und Gaben gibt. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut halten. Jesus begegnete Menschen mit Barmherzigkeit. Und das Gleiche möchte er von uns auch. Und deshalb hat er auch einmal dieses Gleichnis von dem barmherzigen Samariter weitergegeben, auch den Schriftgelehrten, wo ein Mann unter die Räuber fällt und alle anderen gehen an ihm vorbei, achtlos, lassen ihn liegen und nur ein Samariter sieht den Mann, empfindet Mitleid mit ihm und ist bereit, tätig zu werden, bringt ihn ja in eine Herberge und bezahlt sogar Geld dafür, dass er gesund gepflegt wird. Ja, Barmherzigkeit hat Kosten. Es kostet uns Zeit. Es kostet uns das Zuhören, wie es jemand anders geht. Es kostet uns Kraft und es kann sogar Geld kosten. So war es zumindest bei dem Samariter. Bei dem hat es sogar Geld gekostet. Fühlen wir mit anderen? Sehen wir sie mit den Augen Jesu? Und zeigt sich das dann auch in unseren Taten? Wie schnell, und ich spreche auch von mir selber, gehen wir auch mal einfach nur so über Dinge hinweg, sind gleichgültig. Und ich weiß, dass das uns herausfordert, mich auch. Weil das bedeutet, dass wir vielleicht unsere Komfortzone verlassen müssen, um uns nämlich anderen anzunehmen, um ihnen wirklich zuzuhören und dann auch dementsprechend zu handeln. Aber Jesus sagt, lernet von mir. Er hat das so gemacht. Jesus begegnete Menschen so. Er nahm sie so, wie sie waren und hatte Barmherzigkeit mit ihnen. Aber, und jetzt kommt der dritte Punkt, es gab noch etwas, was auch ihn komplett von den Pharisäern unterschied. Denn er sprach nicht nur davon, dass Gott Mensch liebt und Kraft hat, sondern er zeigte sie auch. Er lebte darin. Während die Lehre der Schriftgelehrten sich in der Regel damit beschäftigte, was Menschen tun müssen, um Gott zu gefallen, drehte sich die Lehre Jesu darum, was die Liebe Gottes und die Kraft Gottes für dich und mich in unserem Leben bewirken kann. Eine völlig andere Einstellung. Und dabei vertraute Jesus völlig auf den Vater. Wir alle kennen, denke ich, die Geschichte von der Totenauferstehung vom Lazarus. Ja? Lazarus schon 4 Tage tot. Maria sagt, der stinkt schon. Und Jesus kommt und sagt, ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast, und rief mit lauter Stimme, Lazarus, steh auf und komm heraus. Jesus war sich bewusst, dass Gott der Vater mit ihm war, mit dieser ganzen Kraft, dass sie in ihm wohnte und dass er in dieser Kraft handeln konnte. Und um des Glaubens der Leute willen hat er das dann ausgesprochen. Er brauchte diese Bestätigung nicht. Er wusste das. Wie ist das bei uns? Rechnen wir auch damit, dass Gottes Kraft auch in uns wirkt? Glauben wir das? Das Wirken der Kraft Gottes hat nicht mit Jesus und nicht mit den Aposteln aufgehört. Das ist ganz wichtig. Gott will, dass jeder seiner Kinder, du und ich, in dieser Kraft lebt. Eine Bibelstelle, die mir da mal vor Jahren ganz groß geworden ist, ist Markus 16, Vers 17 bis 18. Da steht, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Gehörst du zu denen, die glauben? Dann hör zu, was dann kommt. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. All das ist verheißen für dich und für mich. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus zu den Jüngern, ihr werdet Kraft, Dynamis steht hier, empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Gott möchte, dass sein Evangelium, seine Liebe Menschen weitergegeben wird, indem wir sie annehmen, indem wir Barmherzigkeit ihnen gegenüber zeigen und indem seine Kraft durch uns wirken kann. Das ist mein Wunsch, dass das geschieht. Mehr und mehr. Und ich erinnere nochmal an diesen Abend mit Björn. Er hat berichtet, wie das passiert, wenn man diesen Auftrag, nämlich das Evangelium zu verkünden, einfach annimmt. Björn ist auch kein Superman. Ein ganz normale Person. Aber da, wo er gehorsam Gott gegenüber ist und die Schritte geht, da bestätigt Gott seinen Dienst. Und genau das, davon bin ich überzeugt, möchte Gott bei uns auch tun. Unser Problem ist, dass wir uns oft mehr nach unseren eigenen Erfahrungen richten. Oh, ich habe schon 100 Mal gebetet und es ist nichts passiert. Brauche ich nicht mehr beten. Oder dass wir uns eher nach den Erkenntnissen der Wissenschaft richten. Oder wir orientieren uns nach der Meinung anderer Menschen. Was Gott aber möchte, ist, dass wir uns nach ihm orientieren, nach seinem Wort, dass wir das zur Quelle unseres Denkens und unseres Handeln machen und nichts anderes. Gott möchte, dass wir sein Wort über unsere begrenzten Möglichkeiten und Erfahrungen hinaus vertrauen. Paulus betet einmal für die Gemeinde in Ephesus. Dort steht, eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen großen Kraft Gottes in uns, den Glaubenden, erwirkt. ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt einen Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Diese Kraft, betet Paulus, soll in der Gemeinde in Ephesus wirken. Sie sollen das erkennen, geöffnete Augen bekommen. Und das ist auch mein Gebet für mich und für uns, dass wir geöffnete Augen dafür bekommen, was Gott in uns hineingelegt hat und dass wir es gebrauchen. Und dabei geht es nicht um unsere Kraft. Das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen, sondern es geht um die Kraft Gottes, die Gott in dich hineingelegt hat als Geschenk. Aber ein Geschenk nutzt uns nur dann etwas, wenn wir es auch benutzen. Das erste ist, wir müssen erkennen, dass dieses Geschenk überhaupt da ist. In Gottes Wort steht es überall, immer wieder, dieses Geschenk gilt auch für dich. Gott möchte auch durch dich wirken in seiner Kraft. Und wenn du das erkannt hast, dann strecke dich danach aus, dass das mehr und mehr sichtbar wird in deinem Leben. Ja, lebe darin. Werde ein Täter des Wortes. Setze das um, was Gottes Wort sagt. Und dann werden wir es erleben, so wie die Apostel es erlebt haben, so wie es ein Björn Lüttke erlebt und ganz viele andere Menschen, die Gott vertrauen, dass Gott sich zu seinem Wort stellt. Das ist mein Wunsch. Und nicht nur für dieses Jahr, sondern für uns als Gemeinde generell, dass das mehr und mehr sichtbar wird. Und ich stelle mich da als Erster, dass ich das lernen muss, ich das lernen darf. Diese Predigt ist zuerst auch für mich. Ich sehne mich danach, dass Menschen durch mich und durch uns als Gemeinde die Kraft des Evangeliums erfahren. Das Reich Gottes wird gebaut, wenn wir die Botschaft des Evangeliums predigen und wenn seine Kraft in unserem Leben sichtbar wird. Und in jeden von uns hat Gott seinen Heiligen Geist gelegt. Auf unterschiedliche Art und Weise, nicht jeder gleich, das ist auch in Ordnung, auch klar. Aber er möchte, dass diese Kraft wirkt in deinem und in meinem Leben. Und das ist mein Gebet für mich und für uns als Gemeinde. Lernen wir von Jesus. Lernen wir alle Menschen so zu akzeptieren und anzunehmen, wie sie sind. Egal, wie sie sind. Lernen wir Menschen mit den Augen Jesu zu sehen, ihnen mit echter Barmherzigkeit zu begegnen. Und lernen wir in der Gewissheit, dass Gott seine Kraft in uns hineingelegt hat, zu leben. Denn dadurch wird die Herrlichkeit Gottes auch in unserer Stadt offenbar. Das wünsche ich mir und das wünsche ich uns. Amen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass ja du uns auch diese Kraft zur Verfügung stellst, durch die du auch die Liebe und die Barmherzigkeit des Vaters gezeigt hast, Herr. Ja, und wir können einfach immer nur davor stehen und sagen, wir wollen es lernen, Herr. Aus unserer eigenen Kraft können wir das nicht, aber du schenkst es, Herr. Und Herr, wir wollen, dass du durch uns dein Reich bauen kannst in dieser Stadt, Herr. Wir wollen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie dich erleben als ihren liebenden, gnädigen Gott, der aber auch voller Kraft und Macht ist. Und wir wollen Zeugen davon sein, weil du es in unserem Leben gezeigt hast, Herr. Und dafür danke ich dir, Heiliger Geist, dass du einfach uns dabei hilfst, das Stück für Stück umzusetzen. Dafür danke ich dir. Amen.